Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird. Unser Herr Jesus Christus, der Pankreator, der Allherrscher. Amen. In der Predigtreihe des Kolosserbriefes haben wir heute Kolosser 3, 1 bis 4. Und wir wollen erst einmal diesen Text lesen miteinander. Wer eine Bibel dabei hat oder auch unser Beipackzettel, da steht alles drauf, kann man es gut mitlesen. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde, die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid aber auch ihr gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt das alles ab von euch: Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Lieber Herr Jesus, jetzt lass dein Wort kräftig in unser Herz hineinfallen. Wir haben es arg nötig. Amen. Der gute Karl Gerock, einer der schwäbischen Kirchenväter aus der Stiftskirche 1850, spricht hier von dem Text als einer Nachlese einer Himmelsfahrtsblume. Er spricht: Auf Christi Himmelfahrt allein ist meine Nachfahrt, ich gründe. Das ist ein altes Himmelfahrtslied. Was ist das für eine Nachfahrt, die wir hier wohl auf die Himmelfahrt Christi gründen können? Es ist die Heimfahrt unserer Seele aus der Leibeshütte, die Heimfahrt aus dem Todestal in den Himmel, die Heimfahrt aus der Fremde in die ewige Heimat. Paulus sehnt sich danach, es ist ja ein Ringen darum, er sehnt sich danach: Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Stephanus freut sich unter dem Steinhagel und ruft: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Das ist die letzte Nachfahrt, der Heimgang zum Herrn, vorangegangen, um uns eine Stätte zu bereiten. Aber dieser leiblichen Nachfahrt muss eine andere vorangehen. Es ist die Erneuerung unserer Sinne. Hiervon spricht Paulus im Epheser 2, Vers 6. Gott hat uns samt Christus in das himmlische Wesen hineinversetzt. Darum nur Himmel an soll der Wandel gehen. Schon hier auf Erden. Manch einer denkt: Oh, jetzt hebt er so ein bisschen ab, 5 Zentimeter über der Grasnarbe. Nein. Nur wenn wir auf unserer Wanderung nicht zurücksehen, nicht hinuntersehen, nicht vorwärts sehen, sondern hinaufsehen auf diesen Fixstern Jesus. Er ist zu Rechten des Vaters als dieser ungeheuerliche Mandatsträger unumschränkter Machtbefugnis. Es gibt keine Macht, die ihm irgendwie gefährlich werden könnte. Die Scheinmächte dieser Welt haben an Kreuz und Auferstehung ihren Meister gefunden. Die Machtfrage ist seit der Himmelfahrt Jesu entschieden. Himmelfahrt bedeutet Regierungsantritt von Christus. Er hat von höchster Instanz die Schalthebel der Macht in seine Hände bekommen. Christus IR heißt nicht Christus im Ruhestand, sondern Christus in Reichweite, das heißt es. Seine Macht reicht in alle Bereiche unseres Lebens. Und er ist der Machthaber schlechthin. Er hat die größte Macht. Und es gibt keine stärkere Macht, als dass er es hätte. Auch wenn manche glauben, tja, der Tod ist die Großmacht schlechthin. Nein, ist es nicht. Manche sagen vielleicht, ach, da ist kein Kraut mehr gewachsen. Er hat immer die stärkere Macht. Und das müssen wir uns, liebe Freunde, einfach mitnehmen. Wir leben jetzt, sagt Paulus, in der Sonne von Himmelfahrt. Auch wenn wir Himmelfahrt schon einige Tage hinter uns haben, leben wir immer noch in dieser Sonne. Auf den schauen wir. Wir haben hier in diesen 11 Versen, möchte ich 4 Punkte herausholen. Den Richtpunkt, den Schwerpunkt, den Haltepunkt und den Umkehrpunkt. Wir fangen mit dem Richtpunkt an. Der erhöhte Herr ist der Richtpunkt. In diesen ersten 4 Versen, wenn man so ein bisschen durchschaut, haben wir 4-mal den Wundernamen Christus, der Gesalbte. Also, das Kind in der Krippe, der Sohn in der Zimmermannsfamilie, der Lehrer in der Schule, der Lehrer in der Synagoge, der Prediger auf dem Berg, der Heiland im Elendsviertel, der Verurteilte in Jerusalem, der Gekreuzigte auf Golgatha, der Auferweckte vom Grabe, das ist der Messias, der Gesalbte. Eben der, der zur Rechten Gottes sitzt, wir kennen das aus dem Glaubensbekenntnis, und der alle Macht in der Hand hält. Nicht eines wäre ihm nicht untergeordnet. Auf ihn seht nur, nicht nur, sondern sucht ihn, richtet euch nach ihm aus. Wörtlich heißt das, seid gespannt auf ihn, wie die Sehne, die ich auf den Bogen lege und dann festhalte. So gespannt, da passt nichts mehr dazwischen. Jesus ist Christus. Martin Luther sagt hierzu, wenn ich das wirklich zu fassen wüsste, so würde ich sterben vor Freude, dass Christus alle Macht hat wie Gott. Wenn auch du und ich wir dieses zu fassen kriegen würden. Eine Mitte, eine Achse, eine Machtzentrale für alles, für mein Leben. Unfasslich. Im Einheitsdenken des Mittelalters war es ja noch möglich gewesen, an diese eine Achse zu glauben, um dass sich das Geschichtsrad immer wieder dreht. Da war die Kirche Dreh- und Angelpunkt. Und so hat es Luther im Augustinerkloster ja in Erfurt erlebt und die Gesetze erließ das Kloster. Es regelte alles, bis hin zum Einschlafen und Aufstehen, Essen und allen anderen Dingen. Das Kloster war Punkt und Angelpunkt. Aber heute ist es anders. Heute ist die Welt ja in viele Teilgebiete explodiert. Als Kaufmann ist man eingespannt in die freie Marktwirtschaft. Da hat man zu planen und zu organisieren. Der Handwerker, oh, der hat es mit dem Konkurrenzkampf schwer zu tun. Das Gesetz des Handelns. Und als Politiker handle ich nach den Gesichtspunkten der kalten Staatsräson. Auch die Krankheit und das Alter werden, kann zum Machtbereich werden, der mein Denken und Handeln bestimmt. Richtpunkt Jesu, ja, aber nicht allein. Christus und das Geschäft, Christus und der Betrieb, Christus und die Politik, Christus und die Krankheit. Unsere Not ist, dass unser Leben um so viele Achsen herumschwingt. Aber diese Not ist nicht erst im Zeitalter der Moderne aufgetaucht, der Diskontinuität, wie Max Picard sagt. Auch um das Jahr 60 brach dieses Problem in Kolossä auf. Erinnern wir uns noch einmal, dort war nach der Predigt von Epaphras eine kleine Gemeinde entstanden, die den Herrn Jesus als einzigen Punkt in der Mitte ihres Lebens hatte. Und dann traten eben andere Menschen auf. Tja, immer treten andere Menschen auf, wenn wir so ganz auf die Seite Jesu hinwollen. dann kommen andere Menschen. Das ist das Grundgesetz des Reiches Gottes. Die machen dann mit einem oftmals Wortschwall uns deutlich, ja du, also so Gott's nicht, Jesus allein, da hat es noch andere Mächte. Und das müssen wir doch in der Wirklichkeit immer wieder sehen. Christus ja, aber doch nicht allein, so engstirnig darf man nicht sein. Christus und die Philosophie, Christus und die Astrologie, Christus und das Schicksal, Christus und, ach, da kann man viel da reinsetzen. Allen wollte man dienen und dient damit keinem mehr. Man sollte, allen soll man es recht machen und macht nichts mehr recht. Allen wollte man gehören und gehört dann letztendlich keinem mehr. Gehetzt, gejagt, getrieben, geängstigt, so wurde das Leben der Christen zu einer schweren Anfechtung in der Stadt. Auf diesem dunklen Hintergrund müssen wir ja auch jetzt den Apostel ein Stück weit verstehen, wenn er das alles so sagt. Wenn er uns mit einem viermaligen Christus die Richtung weist, Solus Christus, Christus allein. In ihm wohnt alle Fülle. Er ist vor allem. Er ist hinter allem. Wenn wir das in Kapitel 2, den Versen lesen, welche Ausschließlichkeit Christus hier von Paulus uns nahegebracht wird. Hinter Christus gibt es nur noch ein einziges, das Ausrufezeichen, mehr nicht. Da gibt es nichts mehr, nur das Ausrufezeichen. Er hat seit Kreuz und Auferstehung deutlich gezeigt, wer der Herr im Hause ist. Eine unumschränkte Machtfülle. Fürstentümer und Gewalten, alles findet in Christus sein Ende. Und Christus ist der Anfang. Jesus ist der Christus und er hat alles, aber auch alles in der Hand. Auch bei dir. Wenn es vielleicht drunter und drüber geht mit der Krankheit. Wenn du nicht mehr aus noch ein weißt. Wenn alle Wege zu betoniert sind, dann hat Christus den Weg. Ist das nicht köstlich? Da gibt es keine Einbahnstraßen und keine zu betonierten Hoftore. Er ist der Herr. Und mit der Liederdichter sagt, es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Bei Nacht, nicht da, wenn man da in ein Haus reinkommt, dann ist man dankbar, wenn man irgendwo ein Lämpchen hat, dass der Weg gewiesen wird, dass man nicht die Treppe runterstürzt oder sonst irgendwas. Da gibt es Schreibtischlampen, Stehlampen, Deckenlampen, Küchenlampen, Garagenlampen. Ach, da können wir noch eine Menge ansetzen. Sobald aber morgens die Sonne herausbricht, was machen wir dann? Und dann schalten wir alle Lichter ein, oder? Nein, natürlich nicht. Da können wir die alle ausschalten. Weil die Sonne uns den Weg weist. Das ist doch das Ungeheuerliche. Die Sonne überstrahlt alle Lichter. Alle Entfunzeln, die wir so angemacht haben, sind doch dann lange entbehrlich. Und so ist es mit Jesus. Wenn er die Sonne in unserem Leben hineinbricht, dann können wir alle Lampen ausschalten. Er hat über alle Lampen und Laternen gesiegt, die die Menschen anzünden. Und jetzt sagt uns Paulus, jetzt sucht doch diese Lampe, diesen Christus. Richtet euch auf die Sonne aus. Dann fallen die dunklen Schatten der Not und des Zweifels. Richtet euch auf diese Strahlen aus. Dann verwischen sich die Konturen der Scheinmächte in ein helles Licht, was Christus uns zeigt. Die Sonne, die mir lacht, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist. Mein zweiter Punkt, der nach dem Richtpunkt, der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt hier, sagt uns Paulus, ist das himmlische Reich. Er hat ein komisches Wort hierfür, wo wir sagen, nicht droben. Droben ist ja nett umschrieben. Droben, es gibt diesen Himmel. Tja, und wenn auch Bert Brecht in seinem Galileo Galilei uns bemerkt, heute ist der 6. Januar 1610. Der Mensch trägt in sein Journal ein, es gibt keinen Himmel mehr. Wohl ist es kein räumliches Oben, so zwischen Jupiter, Saturn, Spiralnebel, sondern ein unsichtbares um uns herum, das von Gottes Gegenwart erfüllt wird. Bert Brecht hat nicht recht. Jesus hat das letzte Wort auch in dem Punkt. Wenn wir jetzt so eine kleine Reisenotiz machen würden in das Reisetagebuch des Volkes Israel, ja, jahrelang ziehen sie als Reisekarawane durch die Wüste, jeden Morgen Zeltpflöcke gelöst, jeden Abend Zeltpflöcke eingeschlagen. Die Wanderung ist endlos, manchmal im Kreis, wer den Weg durch die Wüste sieht, es ist ein Kreisweg dann. Und dann stehen sie endlich, nach 40 Jahren am Ufer des Jordans. Da sperren sie ihre Augen auf und schauen rüber. Oh, drüben fließt Milch und Honig, drüben wächst Mais und Korn. Drüben, ja, da ist gelobte Land. Halleluja, wunderbar. Aber, oh, der Fluss führt Hochwasser. Die Furten sind unbegehbar. Brücken gibt es nicht. Was jetzt? Ha, die einen sagen, komm, lass uns Holz schlagen. Dann kommen wir rüber. Feuer machen, raten die anderen. Biwak aufstellen, befehlen die Dritten. Endlich häuslich niederlassen, meint der Rest. Ja, das ist naheliegend, das ist nüchtern, das ist verständlich, aber der Schwabe wird sagen, grottenfalsch. Völlig falsch. Völlig falsch. Darum lässt Josua, der einzige Adjutant Moses, jetzt den Anführer, als Anführer den Tagesbefehlen heraus, heiligt euch doch, trachtet nach diesem Land. Der uns durch das Schilfmeer hindurchgebracht hat, der wird uns jetzt doch auch durch den Jordan bringen. Heiligt euch, richtet eure Sinne nach diesem Land aus. Habt Verlangen nach diesem Land. Die letzte unverlierbare Wohnung, die wird nicht diesseits gebaut. Die wird jenseits gebaut. Der Schwerpunkt eures Lebens liegt dort. Trachtet nach dem, was droben ist. Das ist Heiligung. Unser ganzes Leben soll doch von dieser einen Sehnsucht durchdrungen sein. Ich möchte einmal Jesus sehen, das ist mein großer Wunsch. Eine Sehnsucht, die sich irgendwann erfüllen wird, wenn er mich festhält. Ich von mir aus krieg's nicht hin, nein. Ich bin ein wankelmütiger Kamerad. Aber er wird uns durchbringen. Diese Sehnsucht, bis in die letzten Gehirnwindungen hinein und bis hinunter in den großen und kleinen Zeh, soll uns das doch letztendlich spürbar sein. Unsere Heimat ist im Himmel und von dort wird letztendlich Jesus auch wiederkommen. Auf den warten wir. So gilt uns die Mahnung auch, heiligt euch, trachtet nach diesem Land, richtet eure Sinne auf dieses Land aus. Die Welt und das Ziel sind zwei Paar Stiefel, sage ich es mal so. Das Schönste kommt noch. Hier wohnen wir nur auf Zeit. Das Schönste kommt noch. Dort wird uns eine unkündbare Wohnung bereitet. Da wird überhaupt nichts fehlen. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, wie wir es kennen, sondern ein Haus, das ewig ist im Himmel. Der Schwerpunkt deswegen soll dort liegen. Aber ihr Lieben, riecht das nicht ein wenig nach Schwärmerei? Nicht? Es gibt eine Karikatur, die habe ich immer in der Religion dann, wenn es um solche Dinge ging, gezeigt. Nicht? Ein Mönch, der läuft so, Nase nach oben, immer den Blick nach oben gewandt und vor ihm ist ein großes Loch, er sieht das Loch nicht. Ja? Das wollen wir natürlich nicht. Aber ist das nicht, schmeckt das nicht nach Jenseitsvertröstung? Hat Friedrich Nietzsche nicht doch die richtige Nase gehabt, wenn er sagt, glaubt denen nicht, die von überirdischen Hoffnungen reden. Giftmischer sind's, Verächter des Lebens. An der Erde zu kleben, ist der größte Frevel. Brüder, bleibt der Erde treu. Hat Bert Brecht nicht den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er sagt, lasst euch nicht verführen, der Tag steht in den Türen. Ihr könnt schon Nachtwind spüren. Es kommt kein Morgen mehr. Es kommt kein Morgen mehr. Liegen nicht alle die richtig, die meinen, das sei eben die Verlagerung des Schwerpunktes ins Niemandsland, so bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wir kennen das ja auch. Der Apostel zeigt ganz schlicht und einfach auf Christus, der dafür steht. Der verbirgt sich dafür. Der ist dafür gestorben und auferstanden, dass nicht alles beim Alten bleibt, sondern alles neu wird. Mit Jesus Christus hat die Neuwerdung doch schon lange begonnen. Wenn ich den natürlich im Grab lasse, dann habe ich nichts mehr in die Finger, außer Sand, der mir durch die Finger hindurchrutscht. Deswegen sagt Blumhardt, wer Jesus sagt, sagt neu. Da müssen wir lang denken. Es geht um die Totalerneuerung, die jetzt im Gang ist. Und deshalb leben wir in der Spannung zwischen dem schon und dem noch nicht. Das eine haben wir schon, aber es ist noch nicht ganz da. Und wir warten darauf. Wer kann mir die Gewissheit geben? Gibt es da eine Gewissheit? Ja, Paulus sagt das. Wir wissen, es ist nicht bloß so ein bisschen, ich denke, ich meine und ah ja, und da hat einer was gesagt. Nein, wir wissen, dass wir dort oben eine Wohnung haben. Dafür ist Christus gestorben und auferstanden. Gell, ihr Lieben, wenn Jesus jetzt im Grab geblieben wäre, moderne Theologie, nein, der ist in die Botschaft auferstanden, ganz klar, irgendwie müssen wir damit fertig werden. Dann wäre das alles Schall und Rauch. Dann würden wir einer Fata Morgana hinterherrennen. Ist Jesus aber wirklich auferstanden, dann haben wir das Trumpfass gezogen. Ja, wir sind noch nicht am Ziel, ja? Da müssen wir schon aufpassen. Aber dann haben wir alles in der Hand. Erst die Hoffnung auf dieses neue Reich macht unser Engagement hier auf dieser Welt nicht zu einer Seifenblase, hoffnungslos, sondern hoffnungsvoll, weil wir es nicht schaffen müssen. Der erhöhte Herr setzt uns hier und da ein. Und wie sagt das so schön Luther in einem Zitat? Wenn Gott dich hier und da so ein bisschen für sein Reich einsetzen will, nun, was macht er da? Da haut er dir doch Arme und Beine ab. Er braucht uns eigentlich nicht. Aber das Ungeheuerliche ist, dass er uns trotzdem, trotz all unserer Schwachheit und Verkrüppelung einsetzen möchte und wir jetzt die Welt zu einem Wartesaal, ja, zu einem Schauplatz der Neuschöpfung werden kann. Die erhoffte Zukunft wird in der Gegenwart jetzt für uns hineingezogen. Die hängt nicht irgendwo an der Decke, sondern sie hole ich, die kann ich mir jetzt hineinholen in mein Leben und führt zur Überwindung letztendlich auch des Elends. Und das können wir bei vielen Männern der Kirchengeschichte auch durchbuchstabieren. Wie der Schwerpunkt im Himmel die Leute ins Laufen bringt, das ist doch das Ungeheuerliche. Vater Bodelschwingt, nicht? Sein Trachten nach dem, was droben ist, nicht? Und dieser Mann, das muss man einfach auch mal wissen, er verliert 4 Kinder, innerhalb von 4 Wochen sterben ihm weg unter den Fingern. Und jetzt steht er da und sagt, ich wusste gar nicht, dass Gott so brutal sein kann. Und er fängt an, auf einmal Kinder zu sammeln und dann kommen sie zu ihm und er hat das, ja, er ist ja ein Protestler gegen das ganze Elend. In Bielefeld kommen die Elenden an seine Tür. Und so entstand die Heimstätte für Schwache. So entstand Bethel, Lobetal und viele andere solche Einrichtungen. Sie wagten etwas dem Elend dieser Welt entgegenzusetzen, weil sie diese Schwerpunktverschiebung hatten. Nicht nur das Gucken auf die notvolle Situation, sondern auf den allzeit einsatzbereiten Herrn, der dort oben für uns eintritt. Oder ich denke an August Hermann Franke, der dieses Riesenschulwerk in Halle 1689 gegründet hat. Ich denke an Friedrich Fröbel, Blankenburg 1840, der den ersten Kindergarten eingerichtet hat. Ich denke an Johannes Falk, Johann Wichern und die vielen, vielen anderen, die sich aufgemacht haben, auch in unseren Tagen. Winrich Schäffbuch gründet die Hilfe für Brüder und was ist dort für ein Werk entstanden? Coworkers und alles Mögliche. Und wir sehen überall, dort, wo diese Ewigkeitsperspektive da ist, wo der Schwerpunkt in der Ewigkeit ist, da legt man nicht die Finger in den Schoß und sagt, jetzt guck mal schön nach oben, vielleicht fliegen die Brathähnchen so geschickt in der Gegend rum, ja, dass ich noch eins aufschnappe. Nein, sie haben ihre Hände bewegt, weil der Himmel sie in Bewegung gesetzt hat. Das waren nicht die Ideen von irgendwelchen atheistischen Reformern oder gar der Antifa. Nein, das waren Leute, die sich haben von Jesus bewegen lassen, weil der Schwerpunkt im Himmel war. Und weil sie dann gesagt haben, jetzt können wir wuchern mit dem, was wir letztendlich auch bekommen. Und die Hoffnung auf Gottes neue Welt und der Dienst an unserer alten Welt, das sind nicht zwei Paar Stiefel, sondern das ist ein Paar Stiefel, nur ein bisschen rumgedreht. Man könnte auch sagen, zwei Seiten einer Medaille. Ja, die eine Seite ist der Dienst, die andere Seite ist die Gewissheit, ich bin bei Jesus zu Hause. Und deswegen möchte ich etwas tun. Wer nach dem Himmel trachtet, der wird auf der Erde antreten. Wer nach dem Himmel seinen Sinn richtet, wird seine Hände auf der Erde regen. Wer nach dem Himmel verlangen hat, wird auf der Erde auch zulangen. Und wenn es die Schippe ist oder irgendetwas anderes, spielt keine Rolle. Der Schwerpunkt ist sein himmlisches Reich. Aber klingt das nicht alles sehr gesetzlich? Wollen wir einfach auch diese Frage noch beantworten? Zu all den alltäglichen Anforderungen, steh auf, fahr ab, fang an, lass sehen, geh mit, hör zu. Das wird uns den lieben langen Tag doch in die Ohren hineingeflüstert. Und jetzt kommen noch weitere Befehle hinzu. Sucht, tragt, tut. Ja, klingt das nicht verdächtig nach Goethes Faust? Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Nein, sondern das führt uns zum dritten Punkt. Jetzt kommen wir zum Haltepunkt. Martin Luther sagt, das ist das güldene Seil, das auch an dieser Stelle entdeckt werden kann. Man beachte nur, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, wer also in Deutsch gut aufpasst hat, aber ich helfe auch nach. Jetzt, man beachte nur die Imperativform trachte, trachtet, ja? Und dieser Imperativ steht, da stehen dann drei Indikative. Also der Indikativ ist die Wirklichkeitsform. Als da wären, auferstanden, gestorben, verborgen. Und jetzt kommt noch ein Indikativ, Futur, offenbar werden. Dazwischen, ja, zwischen dem Imperativ der Befehlsform kommen diese Indikative. Ohne die Tatsache, dass Christus gestorben, auferstanden und jetzt verborgen ist und einmal offenbar werden wird, ist der Befehl trachtet. Quatsch, ich sag's mal so. Der hängt in der Luft. Weil Christus auferstanden ist, leibhaftig, weil er jetzt noch verborgen ist, weil er offenbar werden wird, deswegen können wir jetzt trachten. Ja, jetzt, was heißt denn das, trachten? Also nicht eine Tracht oder so, ja, ich meine, sondern jetzt schaue ich einfach, was hat Gott gesagt? Wer die Wahrheit kennt, der weiß, was von Gott geboten ist. Und das ist immer ein Angebot. Was er verlangt, hat er immer schon geschenkt. Augustinus sagt das so, das finde ich wunderbar. Er sagt, wenn Gott etwas befiehlt, dann soll ich bitteschön diesem Befehl nachkommen. Und dann kann ich sagen, Herr, was du befiehlst, das gib mir, dass ich es dir wiedergeben kann. Das ist der biblische Weg. Wir können nicht trachten. Wir können nicht den Nächsten lieben. Wir können auch nicht ablegen. Wir können auch nicht anziehen, was wir nach einem vierten Punkt noch anschauen. Sondern das ist alles ein Geschenk. Wer Christus in seinem Leben angenommen hat, der darf getrost sagen, Herr, hilf mir dann bei diesem Ablegen, Anlegen und, auch bei diesem Trachten danach. Ich von mir aus krieg's nicht hin. Ich nicht. Ich wäre schon der nächste Kurve rausgeflogen. Aber unser Herr Jesus, der hält uns. Tja, und es stimmt leider nicht, was unser Goethe sagt. Wer immer streben, sich bemüht. Und jetzt sind wir, es ist ja ganz komisch, jetzt müssen wir einfach mal einen kleinen Exkurs machen an die Aller hin. Weiß ich, hier ist die Aller ja gleich in der Nähe. Wenn ich hier die Radtour gemacht habe, Radfreizeit in Krelingen, dann sind wir jetzt letztes Mal an eine Fähre hingefahren. Gierseilfähre nennt man das. Ja, da ist ein 20 Meter Aller, der Fluss, und dann ist da eine Fähre ohne Motor, ohne Ruderboot, ohne irgendwelche Segel, nichts. Aber zwei ganz kräftige Halteplöcke auf der einen Seite von der Aller und auf der anderen Seite von der Aller. Und da haben wir den Schiffer gesehen, der dreht dann dieses Stahlseil, bis es zum Knallen angespannt ist. Und jetzt geht diese Fähre ganz ohne irgendwelche Hilfsmittel über diesen Allerfluss hinüber. Ist ja fast ein Bach, ja. Wer die Weser kennt, ist ja doppelt so breit. Ne? Ja, das ist es. Wir haben dort einen Haltepunkt und auf der anderen Seite. Und der Fluss treibt jetzt dieses etwas quergestellte Fähre einfach durch diesen Strom auf die andere Seite ganz sicher hinüber. Manchmal schwappt was rüber, wenn es ein bisschen heftig wird, aber das macht gar nichts aus. Wir kommen von A nach B. Genauso ist ein goldenes Seil über das ganz große Wasser hin drüber gespannt, durch das wir durch müssen, unser Lebenswasser. Das Seil der Liebe, sagt Hosea, auf der einen Seite festgemacht an dem Schandpfahl auf Golgatha, auf der anderen Seite festgezurrt im Himmel. Und jetzt ist dieses Spannseil, dort sagt Johannes, ja, er wird abwischen alle Tränen aus unseren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, Leid noch Geschrei, denn das ist vergangen. Wir sind wie so, ja, ein Fährmann, aber nicht, dass wir jetzt selber da ans Ruder gehen und irgendwie was anschmeißen, sondern wir sitzen fröhlich drin und das Boot gleitet hinüber auf die andere Seite. Weil die beiden Haltepunkte da sind. Das ist die eine Seite. Und das zweite, es gibt noch einen Begriff hier, der wichtig ist, Herrlichkeit. Oh, ihr Lieben, wenn wir nur diesen Haltepunkt kennen würden, wenn wir dieses Halteseil ergreifen, betende Hände sind immer haltende Hände. Wenn wir diesen Haltetau erfassen, dann sind wir einerseits mit Christus gestorben, aber auch mit Christus auferstanden. Das Wunder der Auferstehung geht's schon. Und wir freuen uns einmal, wenn wir in der Ewigkeit sind, wenn wir Jesus, ich jedenfalls, von Angesicht zu Angesicht sehen darf. Oh, ich werde staunen. Es wird ein ewiges Staunen geben über die Herrlichkeit Jesu, die mir jetzt schon in ganz kleinen Schattierungen deutlich gemacht wird. Und Kraft dieser Verankerung gleiten wir durch den Strom der Zeit hinüber, auch wenn die Wellen manchmal hineinschlagen in unser Bödle, ja, und die Winde kommen. Jesus wird uns ans Ziel bringen, da werden wir nur staunen. Einfach deshalb, weil wir uns an Jesus halten. Andersherum gesagt, wenn ich es nicht schaffe, ihn festzuhalten. Weißt du, und wenn du im Straßengraben liegen würdest und Jesus kommt vorbei, dann kommt er sicher vorbei, dann würde er sagen, du komm, ich heb dich auf, ich bring dich in die ewige Heimat. Weißt du, und diese Niederschläge und Tiefschläge kommen schnell. Da kommt die Diagnose des Arztes, ah ja, klar, Blasenkrebs oder das muss weg oder jenes. weißt du. Und wenn du dann nicht diesen Haltepunkt in der Ewigkeit hast, dann hast du einen Griff ins Klo. Entschuldige, wenn ich das so sage. Dann hast du nichts in der Hand. Gar nichts. Ich habe ja selber Krebs gehabt hier, Blasenkrebs nicht, zweimal operiert. Wenn ich dann nicht Jesus gehabt hätte. Und er hat mich festgehalten, nicht ich. In all den dunklen Stunden hat er mir das Licht gegeben. Das ist doch das Wunderbare. Er macht uns Füße. Er hilft uns, dass wir weitergehen. Er wendet sich unserem Tagewerk zu. Und so können wir auch jeden Sturm bestehen, weil Jesus uns festhält. Nicht, weil wir festhalten, sondern er hält dich fest. Das ist ausgemacht. Damit hat er mit seinem Blut am Kreuz alles besiegelt, dass das stimmt. Ein letzter Punkt noch, der Umkehrpunkt. Sollte ich für den Himmel leben, so muss auch auf der Erde schon etwas von diesem Himmel sichtbar werden. Irgendwann leiblich und jetzt aber geistlich. Da sagt Paulus so, ihr seid gestorben, ruft Paulus uns zu. Ihr seid der Welt abgestorben. Ihr seid gestorben. Ja, wenn das nur auch in unserem Leben gelte. Oh, wie oft haben wir Nein gesagt zu diesem Sterbeprozess. Wie oft haben wir gesagt, ach, das ist mir einfach zu lästig. Das kostet mich zu viel. Da kann ich doch nicht mitgehen, da sterbe ich doch. Jeder Blutstropfen in unserem Leben sagt doch Nein zu diesem Sterbeprozess. Wir wollen uns nicht in den Tod geben, sind wir ehrlich. Das ist doch so. Und doch heißt es, ihr seid gestorben. Ihr seid gestorben, so tönt es von Golgatha. Und jetzt leben wir der Sünde nicht mehr. Aber wer mit Christus gestorben ist, der will auch der Sünde nicht mehr leben. Ihr seid gestorben. Ihr seid doch in dieses himmlische Wesen hineinversetzt. Christus lebt doch in mir. Wer den Kolosserbrief liest, haben wir es doch gehört. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dann will doch auch ich, dass sich dieses nach außen hin auswirkt. Ihr seid gestorben, so tönt es doch vom Altar herunter. Ja, als ihr den Taufbund in der Konfirmation erneuert habt, so hört ihr es beim Abendmahl. Ihr seid der Sünde gestorben und habt der Welt abgesagt. Wir sind, lasst uns das als Fakt mit nach Hause nehmen. Ich bin gestorben. Weißt du, in meinem Biologiestudium, da haben wir ein nettes Praktikum, aber das war immer so ein Horror. Tierphysiologisches Praktikum, nicht? Und da hat man dann Frösche dekapitiert, also Kopf runter. Ne? Und wie wir das dann gemacht haben, und der Frosch lag dann da, dann hat es mal welche gegeben, die machen eben dann noch 3-4 Sätze, nicht? Springen dann über den Tisch rüber und landen irgendwo unten am Tisch. Ja, so ist das. Der alte Holzmichel, der lebt manchmal noch. Und der sollte eigentlich tot sein. Weil wir ja mit dem Absterben noch so im Rückstand sind. Ja, deswegen, obwohl wir den Namen Jesus kennen, fragt uns Paulus, lebt denn bei dir der alte Holzmichel noch? Der alte Adam, lebt er bei dir noch? In dem Lied brüllen sie alle ja. Ja, aber bei uns soll es doch heißen, so tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Hurerei, schändliche Leidenschaft, böse Begierde. Ach, es ist ja ein richtiger Katalog, der uns hier entgegengehalten wird. Alles töten, Kopf ab. Und jetzt nennt Paulus 2x5 Dinge, die es zu töten und abzulegen gilt. 5-mal auf die eigene Person bezogen, 5-mal auf den Nächsten betreffend. Ja, 5, was ist das für eine Zahl? Ganz einfach, die Zahl der Bedürftigkeit des Menschen vor Gott. 5 Finger, ja, und es gibt viele solche 5er Verse mit 5 Punkten. Die Zahl der Bedürftigkeit vor Gott. Im ersten Block gilt es, Sünde zu töten. Töten deswegen, ja warum, das wollen wir doch nicht. Doch, weil sonst die Sünde dich tötet. Deswegen sagt Paulus das hier so in dieser, wie soll ich sagen, strengen Form. Paulus nennt 2 Grundformen von Versündigungen. die sich furchtbar auswirken und die auch mit Christsein nichts zu tun haben wollen. Das eine ist, und ich nehme jetzt diesen alten Begriff, Wollust, die Lüsternheit und die Habsucht. Wollust, die sündliche Verkehrung der durch die Schöpfung in uns gelegten geschlechtlichen Triebe. Die Wollust wirkt sich nach außen aus, auf den Leib. Was ist da? Unzucht, Unreinigkeit, alles im geschlechtlichen Bereich. Dazu gehört alle sexuelle Betätigung außerhalb des ehelichen Rahmens. Die Ehe, dort hat Gott die Geschlechtlichkeit hineingelegt und da ist sie gut und wunderbar. Und die Ehe ist letztendlich der Bewahrungsraum für die Geschlechtlichkeit. Die Wollust will sich inwendig ausbreiten, indem sie unser ganzes Denken verdirbt, schändliche Leidenschaft, böse Begierde, sodass wir bei diesen unreinen Gedanken erglühen. Und dieses möchte immer in die Tat dann hineinstreben. Die Habsucht ist der Trieb der sündlichen Selbstliebe. Sie macht das Herz hart gegen den Bruder, gegen den Nächsten. Dieser Krebs frisst um sich und macht das Herz hart, auch gegen alles andere, was göttlich ist. Die Habsucht trachtet nur nach dem, was auf Erden ist. Und die Habsucht streitet immer gegen das erste Gebot. Und deswegen entlarvt Paulus sie hier als Götzendienst, weil sie letztendlich Machtanspruch besitzt. Es ist also das Vertrauen auf die Dinge dieser Welt, von denen unser alter Mensch sagt, ja, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche still. Das ist das. So ist Habsucht Götzendienst und wird von Paulus als Abfall vom Glauben gleichgestellt. Jetzt kommt der Unglaube, der dem Götzendienst gleichkommt und der steht auch unter dem Zorn Gottes. Ja, davon reden wir heute nicht gern, der Zorn Gottes. Zorn Gottes gehört zu seiner Abneigung gegen die Sünde überhaupt. Stefan Felber sagt in einem seiner Ausführungen zu diesem Punkt, darum darf die Kirche nicht einfach die biblische Ethik, besonders die Sexualethik, dem Zeitgeist anpassen, sonst lädt sie den Zorn Gottes auf sich und verliert den Segen. Und dann kommen die Versündigungen, die sich auf den Nächsten beziehen. Wir merken, die Zeit reicht gar nicht, dass wir die einzelnen Punkte so in dem Detail durchsprechen, aber ich denke, dass wir es angesprochen haben. Von innen, er nennt eine von innen und nach außen gehende Stufenfolge, miteinander zusammenhängen und Sünde gegen den Nächsten sind. Zorn, feindliche Erregung gegen den Nächsten. Er nennt eine, die ihn verletzt oder schädigt. Grimm ist eine Steigerung des Zornes, ja, die bis zur Glut der Leidenschaft steigt. Und diese steigt dann in die Bosheit, ist klar, sie will sich ausleben, am Nächsten letztendlich, wo man es kann. Und dann haben wir noch die Lästerung. Die Verlästerung kommt aus der absichtlichen Herabsetzung, Verleumdung des Nächsten in schandbaren Worten. Aus dem Mund, und was aus dem Mund herauskommt, ist erstmal im Herzen drin. Das haben wir alles schon oft gehört. Und jetzt geht die Tür auf durch den Mund heraus in schandbare Worte. Und dieses ganze Zorngewächs ist der christlichen Nächstenliebe völlig entgegengesetzt und mit dem Geist Jesu überhaupt nicht vereinbar. Paulus möchte jetzt zusammenfassend noch einmal uns zurufen, Stern, auf den ich schaue, der Richtpunkt ist Christus, der Schwerpunkt unser Leben im Himmel, der Haltepunkt ist das Kreuz und die ewige Herrlichkeit. Und der Umkehrpunkt ist das neue Leben durch Christus. Wir schließen mit Friedrich Hiller. Ich auch auf der tiefsten Stufen, ich will Glauben reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König, alles sei ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn. Amen.